Wenn du Christ bist und mit Jesus unterwegs in deinem Leben, möchte ich dir eine etwas herausfordernde Frage stellen. Wann hast du zuletzt in deinem Leben mit Jesus eine besondere, eine verblüffende Erfahrung gemacht? Sei es eine sehr intensive Erfahrung, wo du Gottes Reden oder Gottes Wirken erfahren hast, sei es, dass Gott dir etwas gezeigt hat, was dir wie den Horizont geöffnet hast und du den Eindruck hattest, jetzt muss ich an einzelnen Stellen in meinem Gedankengebäude muss ich umdenken. Oder wann hast du zuletzt etwas erlebt, wo du den Eindruck hattest, das hat jetzt meine Beziehung zu Jesus wirklich tief und nachhaltig verändert? Ich kann mir vorstellen, viele von euch werden jetzt eine Weile nachdenken müssen, oh ja, wann habe ich sowas zum letzten Mal erfahren? Und das signalisiert uns auch, das ist nicht unbedingt alltäglich, das erfährt man nicht jede Woche. Leider ist es so, dass man solche besonderen Erfahrungen, besondere Begegnungen mit Gott oder Erfahrungen, die einen zum Umdenken bringen, machen sehr viele Menschen leider nur in Krisen. Wenn es ihnen gesundheitlich sehr schlecht geht, wenn sie psychische Probleme haben, Depressionen oder sehr stark unter Sorgen und Ängsten leiden und sie dann sich Hilfe suchen und um Hilfe schreiend an Gott wenden und sagen, Gott, jetzt muss ich mir helfen. Oder wenn jetzt brutale finanzielle Engpässe sind, dass du denkst, keine Ahnung, wie ich die Rechnungen alle bezahlen soll. Oder Konflikte im engeren Umfeld, vielleicht im familiären Umfeld. Bei vielen Menschen passieren solche besonderen Erfahrungen, verblüffende Erfahrungen, je nachdem auch irritierende Erfahrungen erst in Krisen, aber nicht nur. Erfahrungen, die einen weiterbringen, kann man auch machen, wenn man zum Beispiel ein paar Tage aus seinem Alltag herausgeht, eine Freizeit oder ein Seminar besucht und man ist mehrere Tage an einem Thema dran. Er lernt vielleicht eine neue Art, die Bibel zu lesen kennen und merkt, doch, jetzt komme ich innerlich in Bewegung. Oder vielleicht kennst du jemanden, einen anderen Christen, vielleicht ist das jemand, der nicht zur Gemeinde gehört hier, und du merkst im Gespräch mit ihm, wir sind denn schon in vielem einig und trotzdem, da hat er ein paar Ansichten, die kann ich jetzt so nicht teilen. Auf der einen Seite merkst du, diese Diskussionen sind mühsam, aber vielleicht löst das auch etwas bei dir aus. Dass du denkst, ja, wenn ich ehrlich bin, darüber muss ich nochmal nachdenken. Oder aber, was auch passieren kann, du hast ein gutes Andachtsbuch und bist mit diesem Andachtsbuch über Monate hinweg unterwegs und du merkst, der Stil des Verfassers und die Art und Weise seiner Gedanken, das löst etwas bei dir aus. Wie gesagt, solche Prozesse sind alles andere als selbstverständlich. Viele Menschen haben es doch lieber gerne so, dass es gut läuft und dass sie nicht so viel ändern müssen, dass es einfach im gewohnten Trott geht. Das ist uns doch lieber. Das bedeutet nicht so viel Aufwand und nicht so viel Unannehmlichkeiten. Und diese Einstellung, diese innere Haltung, die sehr tief in den allermeisten Menschen drinsteckt, die beeinflusst auch die Art und Weise deines Bibellesens. Das merkst du gar nicht. Du liest die Bibel und denkst, das ist doch Gottes Wort, aber du merkst gar nicht, dass dir oft nur die Dinge auffallen und die Dinge dich ansprechen, die schon zu dem passen, was du schon weißt. Oder du siehst oft nur die Dinge, die deinen Überzeugungen, die du hast, nicht widersprechen. Und das kann man je nachdem auch auf den Gottesdienst übertragen. Du nimmst nur das wahr oder das auf, was du mit bestehendem Wissen verknüpfen kannst und was bestehende Überzeugung bei dir jetzt nicht hinterfragt. Das ist einerseits sehr bequem, aber seien wir ehrlich, das ist andererseits auch sehr langweilig. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du wirklich mit Jesus unterwegs bist, dann merkst du, Jesus möchte uns manchmal hier so ein bisschen oder ein bisschen mehr herausholen aus dem gewohnten Trott. Dazu eine Geschichte aus Markus 2. Markus 2, Vers 1, ein paar Tage später kam Jesus nach Kapernaum. Es sprach sich herum, dass er wieder zu Hause war. Daraufhin strömten so viele Menschen herbei, dass der Platz nicht ausreichte, nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündete ihnen das Wort Gottes. Da brachten Leute einen Gelähmten zu Jesus. Er wurde von 4 Männern getragen, aber wegen der Volksmenge konnten sie nicht bis zu ihm vordringen. Deshalb öffneten sie das Dach, genau über der Stelle, wo Jesus war. Sie machten ein Loch hinein und ließen den Gelähmten auf einer Matte herunter. Jesus sah, wie groß ihr Glaube war und sagte zu dem Gelähmten: Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber auch einige Schriftgelehrte dabei, die dachten: Wie kann er so etwas sagen? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Doch Jesus wusste sofort, was sie dachten. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Gedanken? Was ist einfacher, dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn von Gott Vollmacht bekommen hat. So kann er hier auf der Erde den Menschen ihre Sünden vergeben. Deshalb sagte er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm rasch seine Matte und ging weg vor ihren Augen. Sie gerieten außer sich, lobten Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt. Vier Männer tragen einen Gelähmten. Das Gesundheitssystem war damals noch nicht so gut ausgebaut wie heute. Sozialversicherungen wie IV gab es auch nicht. Ein Gelähmter, entweder war seine Familie in der Lage, ihn mitzuernähren, oder er musste betteln. Ein Gelähmter hatte wirklich ein hoffnungsloses Leben. Und jetzt sind hier 4 Männer, 4 Freunde, die sagen: Das tut uns so leid, dass du so ein trostloses Leben hast. Aber wir haben gehört von einem, diesem Jesus von Nazareth. Wir haben das mehrfach gehört, der kann Menschen heilen und gesund machen. Hoffnungslose Situationen kann er wenden. Und die 4 nehmen ihn auf eine Bahre und tragen ihn zu Jesus. Und merken, wir sind nicht allein. Jesus ist in einem Haus, ich vermute ein Wohnhaus. Und das Haus ist voll. Keine Chance, sogar draußen vor der Tür steht eine Traube und sie merken, da ist kein Durchkommen. Jetzt haben sie mehrere Möglichkeiten, umkehren, das haben sie zweifellos nicht erwogen. Sie sagen: Okay, dann warten wir einfach hier. Oder sie hätten die Ellbogen ausfahren können und sagen: Entschuldigung, 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 hier ist ein Notfall. Aber sie machen etwas anderes. Sie steigen auf das Dach, ein Flachdach, das begehbar war. Über die Treppe außen gehen sie nach oben und was machen sie? Sie machen ein Loch in das Dach, ein Loch in die Decke. Nicht so groß, sondern so groß, dass man einen Erwachsenen dort hinunterlassen kann. Das ist krass. Das ist echt krass. Und Jesus schaut sich das an und sagt: Leute, das wird teuer. Einfach so das Dach eines anderen Menschen kaputt machen, das bezahlt keine Versicherung. Also das müsst ihr wieder gut machen. Das müsst ihr wieder abdichten und der nächste Regen kommt bestimmt. Das wird teuer. Alle die, die vorhin aufgepasst haben, die wissen: Nein, das hat er nicht gesagt. Das hätten wir vielleicht gedacht oder hätten wir vielleicht gesagt. Und vielleicht hätten wir noch etwas Schlimmeres gesagt: Hey, Gott's euch noch. Einfach das Dach eines anderen. Hier heißt es, und das ist wirklich, ja, das ist auch krass: Jesus sah, wie groß ihr Glaube war. Die haben wirklich etwas Verrücktes gemacht. Wir wissen nicht, wie weit sie ihn getragen haben. Das war sicher auch mühsam. Aber sie wussten, wir wollen zu Jesus. Wir wollen direkt zu ihm und wir sind nicht bereit, uns durch irgendetwas oder von irgendjemand daran hindern zu lassen. Noch nicht einmal von so einer großen Menge. Sie steigen aufs Dach und machen etwas wirklich Verrücktes. Und Jesus sieht diese Entschlossenheit. Und er ist beeindruckt davon. Er sieht, wie groß ihr Glaube ist. Und hier ist nicht der Hauch einer Kritik. Nicht der Hauch einer Kritik, was macht ihr da? Das hätte man anders lösen können. Ihr hättet doch eine Warte. Nicht der Hauch einer Kritik. Jesus sieht sie, er sieht, wie groß ihr Glaube ist und ausgehend von dem Glauben der vier Männer sagt er zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Normalerweise würde man denken, also ich kenne auch die Bibel und so, wenn ich glaube und ich vertraue, dann handelt Gott an mir. Aber jetzt heißt es, die haben geglaubt und Jesus sagt zu dem, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist speziell. Das ist eigentlich etwas, was für manchen von uns, wie soll man sagen, das theologische System so ein bisschen durcheinander bringt. Und das macht Jesus manchmal. Er bringt unser Glaubenssystem, unser theologisches System, bringt er manchmal etwas durcheinander. Und er darf das, weil er der Sohn von Gott ist. Das ist das Erste. Das Zweite, Jesus sagt zu diesem Kranken, deine Sünden sind dir vergeben. Ich kann mir vorstellen, die haben in dem Moment ganz große Augen und Ohren gemacht, sagen, Moment, Moment. Deswegen haben wir den nicht gebracht. Wir wollen, dass der gesund wird. Ich kann mir vorstellen, dass die in dem Moment, darüber wird ja nichts gesagt, dass die enttäuscht waren. Jesus, was machst du da? Können wir das mit der Sündenvergebung nicht mal auf der Seite lassen? Und wir wollen, dass du den heilst. Aber Jesus, er sieht ihren Glauben und er sagt zu dem Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Aber dann lesen wir von einer anderen Reaktion. Dort sitzen Schriftgelehrte, gebildete Menschen, Männer, die sich gut im Alten Testament auskannten, die je nachdem bei einem Rabbiner in die Schule gegangen sind und die wirklich wussten, was im Alten Testament steht. Wir lesen manchmal Pharisäer und Schriftgelehrten. Nicht jeder Schriftgelehrte war ein Pharisäer und nicht jeder Pharisäer war ein Schriftgelehrter. Und man kann auch nicht davon ausgehen, die Schriftgelehrten, die waren immer alle einer Meinung. Dem ist auch nicht so. Man weiß, da gab es verschiedene Schulen, da gab es die strengeren und die konservativeren Schulen, die waren so eher auf der Linie von Rabbi Shammai und dann waren so die offeneren, die toleranteren, man könnte auch sagen die liberaleren, die waren so eher auf der Linie des Rabbi Hillel. Diese Unterscheidung wird hier nicht gemacht, sondern sie, als sie hören, dass Jesus zu dem Mann sagt, deine Sünden sind dir vergeben, denken die, was sagt der da? Der Satz hat bei ihnen nicht Enttäuschung, sondern Empörung ausgelöst. Der Mann geht zu weit. Er maßt sich etwas an, was ihm nicht zusteht. Er maßt sich an, diesem Mann Vergebung zuzusprechen und das steht ihm nicht zu. Denn Gott allein kann Sünde vergeben. Und was ihnen dabei entgeht, ist, dass der Mann, der vor ihnen steht, dieser Jesus von Nazareth, dass er der Sohn von Gott ist. Das merken sie nicht und das ist eine riesige Tragik. Sie wussten so viel über das, was in der Bibel und das war für sie das Alte Testament, das Gesetz und die Propheten und die haben viel diskutiert. Eine der heftigsten Diskussionspunkte war das Sabbatgebot. Was darf man am Sabbat und was darf man nicht? Da wurde gerungen, was ist der Wille Gottes? Wo ist die Grenze? Was darf man nicht? Und die waren wirklich versiert im Alten Testament. Und jetzt steht der Sohn von Gott vor ihnen und sie erkennen ihn nicht. Das ist mehr als tragisch. Das ist schlimm. Sie waren wie gefangen in ihren theologischen Systemen, dass ihnen der Blick für die Gegenwart und für die Realität zu einem nicht unerheblichen Teil verloren gegangen ist. Und das ist sehr, sehr menschlich. Und das kann auch jedem von uns passieren. Dass wir sagen, hey, ich bin jetzt so lange Christ, jahrelang, jahrzehntelang, ich kenne die Bibel, ich habe sie schon mindestens einmal von vorne bis hinten durchgelesen. Ich wüsste gar nicht, wie viele Gottesdienste ich schon besucht habe und wie viele Bücher ich gelesen habe. Also ich glaube, ich kenne mich aus. Wenn das dazu führt, dass du nicht mehr lernbereit bist, ist das eine riesige Tragik. Wenn das dazu führt, dass du nicht mehr bereit bist, in der Nachfolge Jesu Überzeugungen zu hinterfragen oder sagen, nein, das kann nicht sein, dann ist das tragisch. Jesus sagt zu dem Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Männer auf dem Dach, die waren zweifellos enttäuscht, sagen, wieso machst du das? Wieso kannst du ihn nicht einfach heilen? Das ist doch sein größtes Problem. Was würdest du sagen, was ist dein größtes Problem? So einfach, ohne dass wir darüber austauschen, ganz spontan, hör mal in dich hinein. Was ist dein größtes Problem? Ist es ein gesundheitliches Problem? Ist es ein psychisches Problem? Beziehungsprobleme, finanzielle Probleme. Was ist dein größtes Problem, wo du schon lange betest, Herr Jesus, bitte hilf mir, bitte greif du hier ein, bitte löst du das Problem. Was, still für dich, was ist dein größtes Problem? Und wenn wir austauschen würden, dann kämen wahrscheinlich unterschiedliche Dinge ans Licht. Aber ich würde sagen, das größte Problem dieses Mannes war in der Tat, dass seine Beziehung zu dem lebendigen Gott gestört war. Und sie war durch Schuld gestört. Und dass Jesus diesem Mann Vergebung seiner Sünde zuspricht, ist die Lösung seines größten Problems. Auch wenn er selber das vielleicht so nicht empfunden hat, auch wenn die Freunde das so nicht empfunden haben. Das größte Problem des Menschen ist das Getrenntsein von Gott. Denn so hatte sich Gott das nicht gedacht. Von Anfang an nicht, von der Schöpfung an. Die Idee Gottes war, dass die Menschen in einer liebevoll vertrauten Beziehung zu ihm leben. Aber die Menschen haben sich schon relativ bald abgewandt und sagen, wir würden lieber unseren eigenen Weg gehen. Wir lieben unsere Freiheit, unsere Selbstbestimmtheit. Gott, können wir es nicht so machen? Wir gehen unseren Weg und wenn wir irgendwo nicht mehr weiter wissen, dann würden wir anrufen und dich um Hilfe bitten. Das größte Problem ist, dass die Gottesbeziehung abgebrochen ist. Das ist das allergrößte Problem, dessen sich die allerwenigsten Menschen bewusst sind. Und deswegen ist Jesus Mensch geworden, um diese Beziehung wiederherzustellen. Das ist das Gewaltigste, was er für uns getan hat. Deswegen ist er Mensch geworden, über diese Erde gegangen. Er ist nicht einfach gekommen und hat nur die Menschen geheilt. Er wollte sie zurückbringen zu Gott und er wollte ihnen auch zeigen, wo sie in ihren gedanklichen Gebäuden und in ihren theologischen Systemen im Irrtum waren. Und das hat immer wieder zu Konflikten geführt. Diese Konflikte hat Jesus sich selber zugemutet und seinen Zuhörern. Und wie schon erwähnt, einer der heftigsten Konfliktpunkte war die Frage, was darf man am Sabbat und was darf man nicht. Und im Anfang von Kapitel 3 lesen wir einen Synagogengottesdienst und sie sind dort versammelt und Jesus heilt in diesem Synagogengottesdienst am Sabbat in aller Öffentlichkeit einen Menschen. Und in ihrem Denken ist das Arbeit und Arbeit ist verboten am Sabbat. Und das führt dazu, dass etliche nachher die Köpfe zusammenstrecken und sagen, der Mann muss sterben. So geht das nicht. So geht das nicht. Das muss man sich mal vor Augen führen. Jesus heilt einen unheilbar Kranken und sie sagen, der Kerl muss sterben. Für uns ist das relativ einfach einzuschätzen. Wir lesen das und schütteln den Kopf und sagen, hey, voll daneben. Ihr mit eurer Haltung, voll daneben. Und Jesus ist diesen Weg gegangen, er hat Kranke geheilt, er hat hoffnungsvollen Fällen einen Neuanfang ermöglicht und hat auch versucht, seine Gegner zu gewinnen, was nicht einfach war. Wir lesen in der Apostelgeschichte, nach und nach haben sich viele von den Pharisäern und Schriftgelehrten auch ihm zugewandt und sich bekehrt, wie wir heute sagen. Aber dieses Unterfangen hat Jesus wirklich sein Leben gekostet. Und er hat es sich sein Leben kosten lassen. Wir lesen an verschiedenen Stellen, die Leute waren so wütend und verrückt auf den Jesus, dass sie ihn packen wollten und einmal in Nazareth gerade von der Klippe stoßen. Und Jesus ging hinweg, wir lesen noch ab und zu, er hat sich versteckt, er ist untergetaucht. Aber als es darauf ankam, dort an diesem Passafest, dort hätte er auch abtauchen können. Aber er hat es nicht getan. Vorher heißt es immer wieder, die Zeit war noch nicht reif, es war noch nicht so weit. Und in dem Moment sagt Jesus, jetzt ist es soweit. Und das feiern wir im Abendmahl. Dass Jesus in dem Moment nicht untergetaucht ist. Er hat sich schnappen lassen, verhaften lassen, hat sich anklagen lassen, alle möglichen Sachen. Mit welcher Anklage bringen wir ihn ans Kreuz? Und er hat das alles geschehen lassen. Er hätte es vielleicht abwenden können, wenn er sich gewehrt hätte. Aber er wollte das nicht. Er wollte, dass du und ich, dass wir eine Beziehung zum lebendigen Gott haben. Und dass aus dieser versöhnten Beziehung ganz viel Gutes in unser Leben hineinfließt. Also zu diesem Gelähmten sagten, dir sind deine Sünden vergeben, waren zweifellos die Freunde enttäuscht, die Schriftgelehrten waren empört. Und Jesus lädt sie ein, hey Leute, denkt doch mal drüber nach. Und dann sagt er als drittes nachher, damit ihr erkennt, dass der Menschensohn, nämlich er selber, Autorität und Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, als Zeichen, nicht als Beweis, aber als Zeichen dafür, sagt er zu diesem Gelähmten, steh auf, pack deine Bahre, deine Matte und geh nach Hause. Und der Mann macht das. Und das ist der Moment, wo der Glaube des Gelähmten gefragt ist. Wenn er da liegen geblieben wäre, sagt, wie soll ich aufstehen, ich bin ja gelähmt. Ja, dann wäre es so gewesen. Dann wäre er liegen geblieben. Jesus sagt, steh auf, nimm deine Bahre, geh nach Hause. In dem Moment war sein Glaube, sein Vertrauen auf Jesus gefordert. Steh auf oder mach dich auf, das ist auch das, was Jesus manchmal zu uns sagt. Mach nicht weiter im gewohnten Trott. Bleib nicht liegen in deiner Not, in deinen Zweifel, in deinem Selbstmitleid. Mach dich auf, steh auf. Und vielleicht sagt er auch zu dem anderen, steh auf aus deiner Hängematte, in der du es dir bequem gemacht hast. Steh auf, mach dich auf. Mach dich auf, um Jesus neu oder viel intensiver und bewusster nachzufolgen als bisher. Das sagt er zu Einzelnen. Und wir sind in Europa und in der Schweiz in einer Phase, wo ich den Eindruck habe, er sagt es nicht nur zu Einzelnen, er sagt das auch zu Kirchen, zu Freikirchen und Gemeinden. Ich möchte das ein klein wenig veranschaulichen. Das sind die sogenannten Sinusmilieus. Das ist jetzt zunächst einmal nichts Christliches. Da haben Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler sind hingegangen und haben geschaut, die Gesellschaft ist so vielfältig, wie können wir die Gesellschaft in der Schweiz einteilen? Wir gehen jetzt nicht in alle Details. Und es gibt hier wie zwei Achsen. Die senkrechte Achse, das ist die, hier wird nach sozialer Schicht unterschieden. Wir sehen unten, da ist die untere Unterschicht oder die untere Mittelschicht. In der Mitte ist die mittlere Mittelschicht und oben ist die obere mittlere Schicht, die Oberschicht. Also ganz platt gesagt, unten sind die Armen und oben sind die Reichen. Und auf der horizontalen, das sind links, da steht Tradition, das sind so eher die Konservativen mit konservativen Ansichten und konservativen Werten. Und dann in der Mitte steht Modernisierung und rechts steht Neuorientierung. Also die soziale Schicht und die Frage konservativ oder modern. Und dann sieht man oft, das findet man problemlos im Internet, es gibt es diese sogenannte Kartoffelgrafik, wo verschiedene Gruppen gebildet werden und man sieht dann auch, wie viele Prozent aus der Schweiz oder aus Deutschland gehören jetzt zu dieser Gruppe. Wie gesagt, wir gehen nicht ins Detail. Irgendwann, dieses Modell gibt es seit Jahren, haben sich auch Kirchen gefragt, ja, wie viele von diesen Menschen erreichen wir eigentlich? Dann hat man gemerkt, dass die Kirchen, alle Kirchen zusammengenommen, alle Freikirchen zusammengenommen, ungefähr diesen Teil der Bevölkerung erreichen. Alle zusammengenommen. von ein paar Ausnahmen abgesehen. Das ist der Teil Mittelschicht, etwas in die Unterschicht hinein, das ist die sogenannte bürgerliche Mitte und so weiter. Dieser Teil der Bevölkerung wird gegenwärtig von christlichen Kirchen und Gemeinden erreicht. Die anderen kaum oder gar nicht. Wenn das jetzt nur für unsere Gemeinde gelten würde, würde man sagen, ja, das ist halt die Identität und das Profil unserer Gemeinde. Da kann man drüber nachdenken. Letztlich wird man sich sagen müssen, eine einzelne Gemeinde kann gar nicht alle erreichen. Aber wenn das für alle Kirchen gilt, wird man sagen, da läuft etwas falsch. Denn Jesus ist für alle Menschen gekommen. Für alle. Er möchte aus all diesen Milieus Menschen gewinnen und retten. Was läuft da falsch? Und wenn man schaut, Jesus mit seinen Jüngern, da waren auch, vielleicht würden wir sagen, auch bürgerliche Typen, ein Petrus, Andreas, ein Johannes, das waren Fischer. Die sind jeden Tag rausgefahren auf den See, haben Fische gefangen, außer am Sabbat. Da war aber auch ein Zolleinnehmer, ein Matthäus, das war ein Kollaborateur mit den Römern. Der hat von dem System der Römer hat der profitiert, indem er Zoll den Menschen abgeknöpft hat. Auf der anderen Seite war ein Zelot, ein Freiheitskämpfer. Die hätten die Römer am liebsten zum Teufel gejagt. Die haben, nicht alle, aber Zeloten haben Möglichkeiten genutzt, um die Römer anzugreifen, um dem einen oder anderen Soldaten ein Messer in den Rücken zu rammen. Ein Zolleinnehmer und ein Zelot sind beide in der Jüngerschar von Jesus. Oder wenn wir lesen, was Paulus gemacht hat, 1. Korinther 9, Paulus sagt, ich möchte so viele Menschen für Jesus gewinnen wie möglich. Ich möchte den Griechen ein Grieche werden und den Römer ein Römer, den Juden ein Jude. Er passt sich ihrer Kultur so weit wie möglich an, um so viele Menschen wie möglich für Jesus zu gewinnen. Das ist ein spannendes Thema, was wir heute nicht abhandeln können. Aber sind wir als Gemeinde Jesu in der Schweiz, in Europa, nicht an einem Punkt, wo wir uns aufmachen müssen? Und wo wir nicht sagen können, wir machen einfach weiter bisher und sagen, Herr Jesus, segne du uns. Segne uns, aber sei so gut, verändere nicht so viel. Segne uns einfach, Einzelne, als Gemeinde, als Kirchen, segne uns einfach, denn ist gut. Ich habe den Eindruck, Jesus will uns segnen, aber sein Segen besteht manchmal darin, dass er uns in einen Veränderungsprozess mit hineinnimmt. Und wichtig in diesem Veränderungsprozess ist, dass er von Jesus angestoßen wird und dass Jesus die Richtung dieses Prozesses vorgibt. Dass das nicht etwas ist, was in unserer Vorliebe liegt. Jesus möchte, dass du dich mit ihm auseinandersetzt. Vielleicht auf eine ganz neue Art und Weise. Er möchte aber auch, dass du dich mit dir selber auseinandersetzt. Dass wir als Gemeinde uns mit uns auseinandersetzen, überlegen, ja, was haben wir für eine Prägung, für eine Kultur? Und ich glaube, in der VFMG ist die bürgerliche Mitte gut vertreten. Wenn man zum Beispiel bei einer Delegiertenversammlung über den Parkplatz geht und sich die Autos anschaut, muss man sagen, ja, gut, bürgerlich. Das ist nicht unbedingt schlecht, aber es ist interessant, wenn man sich das einmal bewusst macht. Mich würde zum Beispiel auch interessieren, wie viele Delegierte fahren mit dem öffentlichen Verkehr zu einer Delegiertenversammlung. Das ist jetzt nicht so verbreitet bei uns. Jesus möchte, dass wir uns mit uns selbst auseinandersetzen, dass wir uns bestimmte Dinge bewusst machen und uns fragen, Jesus, ist das in deinem Sinne? Oder sollten wir etwas ändern? Er möchte dich zu neuen Erkenntnissen führen, zu neuen Überzeugungen und vor allen Dingen, dass du näher zu Jesus kommst. Natürlich darfst du beten, Herr Jesus, segne mich. Aber ich hoffe, dass, wenn du das bittest, dass du die Bereitschaft hast und wenn du willst, Herr Jesus, dann darfst du mich auch verändern. Du darfst meine Überzeugungen ein wenig anpassen oder durcheinander bringen. Mir ist wichtig, dass ich nachher bei dir bin. Das ist wichtig, das ist zentral, darauf kommt es an. Und wenn wir uns auf diesen Weg machen, und näher zu Jesus kommen, merken wir, dass tief in uns etwas passiert, dass heilsame Prozesse angestoßen werden. Wir merken auch, das macht uns großherzig anderen Menschen gegenüber. Dass wir nicht denken, hey, was ist jetzt das für ein komischer Typ? Theoretisch glaube ich schon, dass Gott den lieb hat, aber ehrlich gesagt, ich habe da so meine Zweifel. Wenn man mit dem Zug fährt, wenn man sich in Breitenbach, in Laufen oder in Basel bewegt, was man da alles für unterschiedliche Menschen sieht. Gott liebt alle diese Menschen. Und in mancher Freikirche sind ein paar Lernprozesse angestoßen worden, dadurch, dass in den letzten Jahren Menschen aus anderen Kulturkreisen zu uns gekommen sind. Und heute Morgen sind auch einige da. Das sollte uns helfen, die eigene Kultur nicht für absolut zu halten und das Oberste und das Beste. Das sollte uns großherzig machen, uns ein großes Herz schenken für andere Menschen. Das sollte uns auch demütig machen, bescheiden, dass wir nicht denken, wir sind die Größten. Das sind wir nämlich nicht. Und wir können von Christen aus anderen Kulturkreisen viel lernen. Denn die haben nicht nur einen schweren Weg hinter sich, sondern die sind oft auch viel engagierter und leidenschaftlicher mit Jesus unterwegs. Und wenn du so mit Jesus unterwegs bist und wenn du Jesus gestattest, dich zu verändern, Überzeugungen zu verändern, dass du umdenkst, anfängst, neue Dinge zu tun, dann bist du sein Botschafter und seine Botschafterin. Dann kannst du Jesus vor den Menschen in dieser Welt repräsentieren, indem du für sie betest, auf der Straße, wenn dir jemand begegnet, indem du in der Nachbarschaft für sie da bist, in deiner Familie, indem du dich von Jesus gebrauchen lässt und indem du für andere zum Segen wirst. Und vielleicht trägt Gott dir auch auf, einen ganz konkreten Menschen zu ihm zu tragen. Vielleicht ist es für dich zu schwer, dann nimmt dir noch jemand dazu oder noch drei andere und dann tragt diesen Menschen zu Jesus. Heißt, als Jesus ihren Glauben sah, ihren Glauben, hat er zu dem gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Ich hoffe, dass dich diese Gedanken zum Nachdenken bringen und ich möchte euch jetzt auch die Chance geben, kurz darüber nachzudenken. Was will ich mitnehmen? Worüber will ich weiter nachdenken? Und vielleicht legt auch Gott dir in diesem kurzen Moment der Stille etwas aufs Herz, wo Gott dir sagt, ich möchte, dass du den und den Punkt, diese oder jene Sache ganz konkret änderst. Nehmen wir uns einen Moment Zeit der Stille. Allmächtiger, dreieiniger Gott, unser Vater im Himmel, ich staune über deine große Geduld, die du hast mit mir und mit uns und mit der ganzen Menschheit. Ich staune über deine Barmherzigkeit, die wir wirklich nicht verdient haben, über deine Gnade und dass du dich uns zuwendest und dass du den Weg zu uns gebahnt hast und dass du deinen Sohn für uns hast sterben lassen. Ich danke dir, Herr Jesus, für die Geduld, die du hast mit deiner Kirche seit jetzt bald 2000 Jahren und in dieser Zeit ist viel schiefgelaufen. Und es ist vieles passiert, was wirklich zum Weinen ist und leider passiert es auch in der Gegenwart noch. Und ich bitte dich um dein Erbarmen, um das deutliche Reden und Wirken deines guten Geistes. dass du uns zeigst, was dir nicht gefällt, bei jedem von uns persönlich, bei uns als Gemeinde, als Verband, dass du deiner Kirche in Europa zeigst, was nicht gut läuft, aus deiner Perspektive. Und dass du dich erbarmst und dass du neue Aufbrüche schenkst. Und ich bitte dich, großer Gott, dass du unsere inneren Augen öffnest und dass wir die Länge und die Breite und die Höhe und Tiefe deiner Agape, deiner großen Gnade erkennen und dass uns das überwältigt, dass uns das innerlich und äußerlich heil werden lässt. Amen.